Ich darf Sie an diesem Abend zunächst recht herzlich grüßen. Ich freue mich immer, wenn ich einmal wieder hier in Siegen einen Dienst tun darf, wenn wir Gemeinschaft haben dürfen, untereinander mit unserem Herrn. Dieses Thema für die beiden Dienste heute Abend und morgen früh bewegt mich in der letzten Zeit. Es ist ja etwas Fundamentales, was vor allen Dingen in der Botschaft von dem erhöhten Christus durch Paulus verkündigt worden ist. Ich möchte, ehe ich darauf eingehe, zwei Beweggründe einmal aufzeigen, die die Notwendigkeit der Beschäftigung mit dieser wunderbaren biblischen Tatsache notwendig machen. Da schreibt ein Präsident eines Pharmaunternehmens in der Schweiz in einer Zeitschrift für christliche Geschäftsleute: unter Berücksichtigung auch der äußeren Entwicklung folgendes: Wir stehen in Europa vor Herausforderungen größter Tragweite. Überall ist Umbruch. Im Gegensatz nun zu früheren Zeiten wie der Reformation, der Französischen Revolution, der Russischen Revolution, die sich mit Macht durchgesetzt hat und über eine große Stoßkraft verfügten, läuft die gegenwärtige Entwicklung in weniger eindeutig erkennbaren Bahnen. Ist eher widersprüchlich. Die Ökologiewelle, also das, was mit der Umwelt zu tun hat, steht im Widerspruch zum Sittenverfall. Ich möchte es mal so sagen, auf der einen Seite geht es um die Umweltverschmutzung, aber die Innenweltverschmutzung wird so nicht gesehen. Ein weiteres, die Konzentrationsbestrebungen in Westeuropa, Einigungstendenzen, stehen im Widerspruch zum Zerfall Osteuropas und auf dem Balkan. Und das Zurück zur Natur steht im Widerspruch zur Entstehung neuer Techniken und Industriebereiche. Und das ist eben ein Spannungsfeld zwischen alt und neu, zwischen bewährtem und dem innovativen. Und es fehlt das Hinterfragen solcher Entwicklung. Die Politiker, führende Leute in unserer Gesellschaft, auch Theologen haben oft keine Antwort auf diesen gewaltigen Umbruch. Und ich meine, wir müssen eine Antwort geben. Und eine entscheidende Antwort ist die dieses Themas: Wir in Christus. Die zweite Vorbemerkung und der zweite Beweggrund. Wir haben in dem vergangenen Monat, und zwar auch noch Ende März, in Langensteinbach eine Konferenz gehabt, die unter der Thematik stand: Prüfet euch, ob ihr im Glauben steht. Eine ganz wichtige, vom Worte Gottes her begründete Aussage, die steht übrigens in 2. Korinther 13, Vers 5. Diese Thematik stand im Zusammenhang mit der Fragestellung der Seelsorge. Wir brauchen Kriterien der Prüfung für uns, und wir sollen uns zuerst prüfen, ob wir im Glauben stehen. Ein jeder prüfe zunächst sein Werk. Und auch im Zusammenhang mit dem falschen Abendmahlsgenuss in 1. Korinther 11 weist der Apostel Paulus darauf hin, dass jeder sich selber prüfen soll. Und nun war für mich Folgendes interessant, als ein Referent zu dieser Thematik in die Runde hineinfragt: Wie ist denn das, wenn wir nun andere prüfen sollen? Wie können wir das machen? Mit welchen Kriterien? Da meldet sich eine liebe alte Frau und sagt: An der Kleidung. Ja. Was hätten Sie da gesagt? Es ist sicher zunächst mal ein vordergründiges Kriterium. Aber klar ist auch die andere Perspektive, dass es ohne diese Frage auch nicht abgeht. Und Sie wissen sicher, dass mal ein amerikanischer Chor in Moskau gesungen hat, wo die dortigen Christen Anstoß genommen haben an der Bekleidung dieser Frauen, wie die dort vorn ihre Lieder sangen. Aber sicher, wenn wir nur nach der Kleidung prüfen, das ist uns klar, dann kommen wir nicht zurande. Ich will zunächst einige Kriterien nennen, ehe ich dann diese Thematik aufgreife und das als ein ganz entscheidendes ansetze. Wenn der Mensch prüfen soll, im Glauben kann es nur einer tun, nach 1. Korinther 2, der von der Weisheit Gottes erfasst ist, der nicht menschliche Weisheit verkündet. Und da gilt es nach Römer 12, Vers 2 zu prüfen, was der Wille Gottes sei. Oder Römer 2, Vers 18, was das Vorzügliche sei. Was dem Herrn wohlgefällig ist, nach Epheser 5, Vers 10. Und schließlich ein ganz bekanntes Wort, prüfet alles um das Gute behaltet. Und um dieses Gute, das geistlich Vorzügliche, soll es uns gehen. Und ich darf Sie herzlich bitten, einmal innerlich dem Geiste Gottes so Raum zu geben, dass Sie sich mit hineinnehmen lassen können in diese Prüfungsthematik. Und das erste Gewaltigste, das was überhaupt Fundament ist, ist die Aussage in Christus. Sehen Sie, wir leben hier in der Luft und sind nicht Fische im Wasser. Das Element, in dem wir uns befinden, ist so enorm entscheidend, dass ganz gewaltige Unterschiede der Lebewesen da sind, bis hin zu all den ganz praktischen, konkreten Verhaltensweisen. Nun können wir als Menschen auch schwimmen gehen. Sie müssen sich an dieses neue Element gewöhnen. Dann sind wir im Wasser. Das ist ein einfacher Vergleich, der uns zeigt, wie entscheidend das in einem Element ist. Und hier, wo es sich um geistliche Dimensionen handelt, ist, denke ich, die Beantwortung dieser Frage noch wichtiger. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur? 2. Korinther 5, Vers 17. Nun können wir auch umgekehrt folgern. Ist jemand nicht in Christus, was dann? Ist er keine neue Schöpfung? Hat er kein Leben aus Gott? Hat er kein unauflösliches Leben? Und ist damit dem Tode preisgegeben? Sagen Sie mal, wie viele Menschen beschäftigen sich eigentlich mit dieser Frage? Mit irdischen Fragen kann man Konferenzen füllen. Da können die Menschen gewaltsam aufeinander losgehen. Da gibt es Entscheidungsprozesse, die so weitreichend sind. Aber hier, denke ich, ist doch viel wichtiger für den Menschen, einmal diese Frage zu beantworten und ihr wirklich nachzugehen. In Christus sein heißt in der Gemeinschaft mit ihm leben. Heißt, nach einem Vers aus dem Kolosserbrief, dass unser Leben mit Christus verborgen ist in Gott. Ich habe es nicht gezählt, aber einige haben behauptet, 164 Mal stünde es im Neuen Testament in Christo sein, in ihm sein. Wissen Sie, das ist mehr als nur an den Herrn Jesus glauben der denn weit weg ist von ihm, der oben irgendwo im Himmel sitzt, der auch am Kreuz für ihn starb, auch für ihn auferweckt ist. In Christus sein bedeutet doch dann, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur sind, und nach dem Petrusbrief ist das die allergrößte Verheißung, die uns überhaupt geschenkt werden kann. Und sehen Sie mal, was wird heute der Christenheit alles angeboten? Und ich denke, wir leben in einer solchen turbulenten Zeit, in einer Verführungszeit, die gekennzeichnet ist von einem frommen Mischmasch. Da können 80% Wahrheit verkündigt werden, manchmal noch mehr. Aber die ganze Verpackung stimmt nicht. Und Sie wissen, dass ich oft sage, die Lüge, die der Wahrheit am nächsten kommt, ist am gefährlichsten. Was ist nun die Grundlage dafür, und dieser Frage wollen wir uns heute Abend zuwenden, dass wir als glaubende Gemeinde in Christus Jesus sind? Es gibt eine Stelle, die reicht so weit zurück, dass wir das nicht mit astronomischen Maßstäben fassen können. Von ihm, so heißt es in 1. Korinther 1, Vers 30, kommt auch ihr her, von ihm. Das ist ein Äon vor Niederwurf bzw. Grundlegung der Welt. Und dann heißt es, Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Ja, wir waren damals schon im Vaterherzen Gottes, als noch keine Schöpfung vorhanden war. Wir wollen aber den Blick einmal aus dem weit zurückliegenden hereinnehmen in die Zeit, da der Herr Jesus auf diese Erde kam und er das Heil schuf. Und wir werden auch den Blick heute und morgen auf zukünftige Äonen richten, damit wir wissen, wozu wir erwählt und berufen sind und was unsere wunderbare Stellung in Christus ist. Und darum geht es. Wer diese Stellung in Christus nicht kennt, jetzt will ich nochmal ein Bild gebrauchen, der macht es so wie einer, der schwimmen lernen soll und macht nur Trockenübungen. So hat man übrigens vor Jahrzehnten hin und wieder Schülern, Schwimmschülern, das Schwimmen beizubringen versucht. Erst Trockenübungen, theoretisch alles klar, und dann vielleicht nachher nach etlichen Stunden ins Wasser. Das darf ich nur sagen, man macht das heute anders. Wassergewöhnungsübungen gleich hinein, dann kann man schwimmen lernen. Und wenn wir in Christus sind, sind wir in einem neuen Element, und da geht es natürlich darum, dass wir uns in ihm nun so wunderbar zurechtfinden, dass Konsequenzen aus dieser wunderbaren Gemeinschaft mit ihm erwachsen, und das bedeutet dann Christus in uns. Und das soll morgen unser Thema sein. Als Jesus vor etwa 2000 Jahren ins Fleisch kam, da hat er das Fundament gelegt. Da ist das Heil geschehen. Als Jesus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, da ist dem Heilswerk nichts mehr hinzuzufügen gewesen. Sein Kreuzestod reicht aus. Und die Erweckung Jesu Christi aus den Toten ist die Legitimation Gottes des Vaters. Da hat sich der Vater zu dem Gehorsam des Sohnes bekannt. Und schauen Sie mal, was eine Christenheit, wenn man nur ans Kreuz denkt, teilweise daraus macht. Ich bekam jetzt einen Bericht, wonach auf den Philippinen in einem Ort alljährlich tausende Gläubige zu den Kreuzigungen hingehen, um mitzuerleben, wie solche, die angeblich Visionen bekommen haben, sich nochmal kreuzigen lassen. Und dann berichtet ein noch relativ junges Mädchen, dass es keinerlei Schmerz bei diesem Kreuzigungsakt empfindet. Was ist das? Dämonische Verführung. Da lassen sich Menschen Geißeln vollziehen den Leidensweg Jesu nach, um hier ein Spektakel aufzuführen, das die Menschen da entweder sensationslüstern macht oder in ein falsches menschliches Mitleid hineinbringt. Das hat mit dem, was an Heil in Christus Jesus erworben wurde, nichts zu tun. Wenn Sie an die Stelle von Kolosser 2, 14 und 15 denken, wo der Herr Jesus aktiv handelnd beschrieben wird, wonach er selber damals den Schuldbrief genommen, zerrissen, aus den Prozessakten getan und ans Kreuz geheftet hat und all die widerwärtigen Mächte zur Schau gestellt hat, einen Triumph aus ihnen gemacht hat. Das ist etwas ganz anderes als das, was da geschieht. Das ist dämonische Nachäffung. In Christo sein bedeutet, teilzuhaben an dem ganzen Heil, das Jesus Christus uns erworben hat, teilzuhaben an dem Auferstandenen, teilzuhaben an seinem Geist. Und sehen Sie, warum versuchen in der heutigen Zeit so viele Menschen auf sensationelle Dinge einzugehen? Da gehen heute viele zu extremen charismatischen Richtungen. Wir erleben das gerade bei uns im Stuttgarter Raum. Allerdings muss ich auch sagen, weil es oft in manchen tradierten Kreisen so trocken, so wenig freudig, so oft nur wissensorientiert zugeht, darum suchen vor allen Dingen junge Menschen etwas anderes. Aber dass sie dabei übers Ziel hinausgehen, das bekommen sie oft nicht mit. Wir müssen erkennen und dürfen erkennen, nur durch den Heiligen Geist ist das möglich, dass damals, als Jesus Christus starb, unser alter Mensch mitgekreuzigt ist. Sie wissen, dass ich das immer wieder betone. Und Paulus sagt, es verdrießt mich nicht, euch immer wieder dasselbe zu sagen. Ohne die Kenntnis dieser Stellung fabriziert man solche eigenen asketischen schlimmen Leistungen. Da genügt nicht mehr Jesus Christus, sein Leiden, Sterben, Auferwecken. Darf ich Sie mal an dieser Stelle fragen, genügt Ihnen Jesus Christus? Oder muss immer noch irgendwas dazu kommen? Wer nicht in dieser Stellung in Christus lebt, der braucht irgendetwas Sensationelles. Der braucht entweder eine spektakuläre Handauflegung, wie bei den Neuapostolischen, nur dann kriegen sie den Heiligen Geist. Der braucht entweder noch ein Stück Gesetz, den Sabbat halten, dann ist es in Ordnung. Und es gibt viele Menschen, meine Frau und ich haben gerade eine Kassette gehört, jemand, der zu den Siebentags-Adventisten gehört, die wirklich auf Jesus Christus hinweisen. Aber nachher, wenn man das Buch der Gründerin liest, die durch Visionen vom Herrn selber empfangen haben will, was entscheidend ist in der Christenheit, auf das Sabbathalten hingewiesen hat und danach wird man dann doch zum Schluss bewertet. Christus und rücken die Erfahrungen in den Mittelpunkt, die Segnungen, die Gaben? Oder müssen es auch immer sensationelle Erkenntnisse sein? Als ich jetzt zur prophetischen Woche nach Langensteinbach kam, ich will nochmal ein Beispiel da einflechten, da hatte ich zwei Vorträge zu halten und habe auf einige Kriterien des Abfalls hingewiesen. Das war ein Punkt, ich habe hier auch schon einmal in Siegen-Weidenau darüber gesprochen. Das zweite Thema lautete, aktuelle Zeitereignisse oder wirklich begründete biblische Prophetie. Und kriegte gerade kurz vorher ein Heftchen in die Hand, wonach ein Bruder die Wiederkunft Jesu berechnete. Das haben wir schon mehrere getan. Und er ging sogar so weit, bis auf Monate hin den Zeitraum zu fixieren. Er beteuerte zwar, die Gemeinde darf nicht rechnen, nur in Verbindung mit Israel, aber es ist doch klar, wenn ich die letzte Jahrwoche, die 70. nehme und da zum Anfang komme, dann muss nach bestimmten Erkenntnissen die Entrückung der Gemeinde kurz vorher sein oder am Anfang der letzten Jahrwoche. Und er kam zu dem Ergebnis, jetzt im Frühjahr 1993. Und ich habe dann gesagt, liebe Brüder und Schwestern, es ist doch entscheidend, mit der Wiederkunft Jesu ständig zu rechnen, ohne zu rechnen. Und der Hausvater hatte ihm das auch geschrieben und hinterher musste er wieder bekennen, ja, meine Rechnung stimmt nicht. Muss es denn immer was Sensationelles, Prickelndes sein? Bei den einen in der Erkenntnis, bei den anderen in der Erfahrung, ohne dass sie umfallen und irgendeine mystische Erfahrung machen, haut's nicht hin. Was für Sonderdinge. Es gäbe doch gar nicht die verschiedenen Konfessionen und Denominationen, wenn nicht dieses Und dazu käme, Christus und etwas. Und ich habe neulich sogar gesagt, und bei manchen kann es eine Israel-Euphorie sein. Bitte, ich bin in einem Israel-Gebetskreis und stehe für Israel auch ein, aber wenn ich das jetzige Israel, so wie es ist, schon total unter der Herrschaft des kommenden Messias sehe, dann wird es heilsgeschichtlich, eschatologisch, also prophetisch kritisch. Und wir tun damit unseren Brüdern und Schwestern in Israel auch keinen Gefallen, wenn wir sie nicht auch auf eine Möglichkeit hinweisen, dass noch einmal Gericht über das Volk kommt. Dieses Christus und, bitte fragen Sie sich mal, haben Sie auch irgendwo so eine Schlagseite, die dazukommen muss? Da sehe ich jetzt in Langensteinbach, ein Bruder neben mir hatte eine Ansprache, wie bei einer ganz bestimmten Auffassung, wo man natürlich anderer Meinung sein kann. Ein Geschwisterpaar da energisch den Kopf schüttelt, aber so, dass ich fast einen Schrecken bekam, weil deren Gesichtsausdruck alles andere als Liebe war. Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Und gerade wenn wir unsere Stellung in Christus erkennen und wir wissen, dass der alte Mensch mitgekreuzigt ist nach Römer 6, Vers 6, dann fängt da auch eine Veränderung an. Das ist das erste Entscheidende an Heilstatsachen. Das zweite, wenn wir nur am Kreuz blieben, und nicht Ostern erfolgt wäre, dann wären wir, um mit Paulus zu reden, die Ärmsten und Elendesten unter allen Menschen. Gott sei Dank ist der Jesus Christus auferweckt worden durch die Kraft des Vaters. Und wir sind nach Kolosser 2, Vers 12 ebenso mit auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters. Darf ich Sie fragen? Unter dem Aspekt prüfet, wissen Sie das? Glauben Sie das? Das ist eine Tatsache. Sie sitzen alle hier, das kann ich sehen. Aber ob Sie alle auch da oben sitzen, das kann ich nicht sehen. Das müssen Sie selbst vom Geiste Gottes her beantwortet haben. Liebe Brüder und Schwestern, das ist eine Tatsache. Es ist eine Tatsache für den ganzen Leib des Christus. Ob wir das glauben oder nicht. Mit versetzt dort in das Überhimmlische, in die himmlischen Örter, wie wir es auch vom Urtext her übersetzen wollen. Auch in Kolosser 3, in den ersten Versen, wird darüber geschrieben. Epheser 2, Vers 6, eine ähnliche Stelle, die uns das bezeugt. Er, Jesus Christus, ist die Auferstehung und das Leben, und damit sind wir Teilhaber, wenn wir in Christus sind, seines Ostersieges. Ist das nicht etwas Gewaltiges? Sagen Sie, gibt es für einen Christen mehr als diese Tatsache seines Kreuzestodes, aber auch seiner Auferweckung teilhaftig zu sein? Er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben, nach 1. Johannes 5, Vers 20. Und Jesus bezeugt ja von sich selber, ich bin die Auferstehung und das Leben, Johannes 11, Vers 25. Und damit haben wir unauflösliches Leben. Denn wir sind wieder seines Leibes, teilhaftig, ich sage es immer wieder, seiner Auferstehung. Wir sind damit noch nicht im Leibe nach vollendet. Aber unsere wunderbare Stellung, auch nach Kolosser 2, Vers 10, bezeugt, dass wir sind in ihm schon zur Fülle gebracht. Und damit das Dritte, mitversetzt, auferweckt. Es ist unsere Stellung dort droben. Ich habe es schon angedeutet im Hinblick auf diese Auferweckung. Und wenn jetzt in der nächsten Woche die sogenannte Christenheit das Himmelfahrtsfest feiert, ich denke, Sie sind genauso der Meinung wie ich, dass mit diesem Fest die meisten noch weniger anfangen können als mit Ostern. Darum ein Vatertag. Wir wollen uns nicht überheben, die Menschheit kann mit Himmelfahrt nichts anfangen. Wer nicht das Kreuz Jesu aufgeschlossen bekommt, seine Auferweckung, der kann mit der Himmelfahrt nichts anfangen. Und wir dürfen wissen, wie es ein Liederdichter sagt, dass auch in seine Auffahrt hinein unsere Auffahrt mit begründet ist. Ich habe es nicht ganz wörtlich wiedergegeben, aber in dem Sinne ist das von ihm gestaltet worden. Wir sind bereits entrückt im Glauben. Wenn unsere eigentliche Heimat, auch nach Philipper 3, Vers 20, unser Bürgertum, dort droben ist, in den Himmeln, dann prägt das. Da, wo unsere Heimat ist, sollte normalerweise auch unsere innerste Sehnsucht hin ausgerichtet sein. Als ich am Schluss des Krieges noch ein paar Monate interniert war, ich war also kein Kriegsgefangener mehr, interniert, dort oben in Schleswig-Holstein, habe ich doch jeden Tag, weil ich unter erbärmlichen Verhältnissen da mit 100, 200 Leuten auf einem Bauernhof leben musste. Verlaustes, vergammeltes Stroh, wenig zu essen. Da habe ich doch jeden Tag nach Hause gedacht. Da ist meine Heimat. Ich habe das übrigens in unserem Hauskreis mal so als Bild gemacht. Da sagt einer, ja, wenn man unter solchen erbärmlichen Verhältnissen lebt, aber wir haben es doch hier so gut. Leben wir denn hier in der Gefangenschaft? Ja, wenn wir genau hingucken, ja. Sehen wir, dass wir es so gut hier haben, ist unverdiente Gnade. Hätten wir nicht auch auf dem Balkan leben können oder in Somalia, irgendwo auf der Erde, nicht in einer gemäßigten Klimazone? Stimmt uns das eigentlich auch mal dankbar? Wie undankbar sind wir Deutschen? Doch so hat es jetzt in Langensteinbach jemand ausgeführt im Zusammenhang mit der prophetischen Woche. Dabei geht es uns auf der Welt noch mit am besten. Trotz der Rezession und mancher Probleme. Und die Gläubigen sollen nicht mit in das Klagelied einstimmen, sondern sollen dankbar sein. Vor allen Dingen, weil wir einen Herrn haben, der uns erlöst hat. Unser Bürgertum hat das Dasein dort oben in den Himmeln oder in den Überhimmeln. Und dann ist es kein Krampf. wenn ich mir das dauernd nur vorhalten muss, sondern ist das Wesenheit. Das kann nur durch den Heiligen Geist uns vermittelt werden und innerlich aufgeschlossen werden. Es muss vertieft werden. Ich erinnere nochmal an dieses Bild vom Schwimmen lernen. Es kann nicht einer, auch wenn er sich ans Wasser gewöhnt hat und er gerade verspürt, das Wasser vermittelt mir Auftrieb, sofort im Kraulstil bei den nächsten Europameisterschaften mitmachen. Das geht nicht. Lernen, üben in diesem neuen Element zu Hause zu sein, in Christo zu sein, muss uns immer wieder in Verbindung mit dem Wort durch den Heiligen Geist so klar werden, dass das unsere eigentliche Zielsetzung, Bestimmung und Heimat ist. Natürlich ergibt sich daraus die Spannung, dass wir hier auf dieser Erde leben. Wir werden nun mal durch die fünf Sinne ständig aus diesem Kosmos inspiriert und manchmal auch manipuliert. Aber so wie der Herr Jesus doch eine totale Veränderung erlebt hat, er war ein Mensch mit Fleisch und Blut. Nachdem er gekreuzigt, begraben, auferweckt war, gen Himmel gefahren war, bekam er einen ganz anderen Herrlichkeitsleib. So muss bei uns im Innersten eine totale Veränderung passieren. Also nicht nur eine äußerlich fromme Veränderung, sodass man dann sagen kann, ja, an der Kleidung kann ich erkennen, ob einer glaubt. Es muss vom Wesen her kommen, dass dann auch unsere Verhaltensweise bis hin ins Äußere verändert wird. Das ist eine Folge. Dieser totale Wandel, diese radikale Umkehr, das sollte uns immer wieder innerlich von Christus her, personenbezogen, deutlich und groß werden. Als ich heute Morgen vor den Geschäftsleuten im Schwarzwald zu einer Thematik sprach, die uns existenziell betrifft, nämlich wie können wir mit unseren Sorgen und Ängsten umgehen. Da musste ich natürlich darauf hinweisen, dass die Bewältigung dieser Probleme nicht durch psychologische Rezepte passieren kann. Wir können uns hier und da ein bisschen zusammennehmen. Wir können manches nach ganz bestimmten Methoden praktizieren. Aber ich habe ausgeführt, da waren viele Ungläubige dabei, dass nur dann, wenn ich eine Beziehung zu dem Vater habe, meine Sorgen ihm abgeben kann und der Vater für mich sorgt. Wenn ich ihn nicht kenne, werde ich dauernd selber sorgen müssen. Und zum Furchtproblem genau dasselbe. Wenn ich gegen die Furcht angehe und sie beseitige, wird das Problem nie gelöst. Vielmehr umso schlimmer. Aber wenn die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen, wenn die völlige Liebe die Furcht austreibt, dann ist das so, wie wenn das Licht die Finsternis verscheucht. Merken Sie, dieses wunderbare Neue in Christus muss uns so durch den Geist Gottes nahegebracht werden, dass eine total veränderte Sichtweise, eine andere Stellung mit entsprechenden Konsequenzen in unserem Leben vorhanden ist. Und einige dieser Konsequenzen, noch nicht im Hinblick auf den Wandel, will ich noch einmal andeuten, und zwar Konsequenzen dieser wunderbaren Heilstatsachen. Ich habe schon auf 1. Korinther 1, Vers 30 hingewiesen. Wenn Christus unsere Weisheit ist, macht er uns auch deutlich, dass er unsere Gerechtigkeit ist. Richtig sein vor Gott, so wie Gott damals das erste Menschenpaar hätte führen wollen. So sind wir in Christus der Stellung nach. Rechtfertigung und dass die Gerechtigkeit Gottes in Christus erfüllt wurde und sie nach Römer 8 auch in uns erfüllt werden soll, ist mehr als nur Sündenvergebung. Sündenvergebung hatten auch die alttestamentlich Gläubigen. Liebe Brüder und Schwestern, wir müssen eigentlich immer wieder zum Staunen kommen an dem, was wir in Christus haben. Ein Mensch, der hier im Irdischen eine große Erbschaft macht, wenn er vorher wenig hatte, ob man das wohl ihm ansieht? Ich denke sicher. Wir müssen immer wieder diese Entdeckung machen im Worte Gottes, was wir in ihm haben. Denn in Christo Jesu liegen alle Schätze, allerdings nicht des Mammon, sondern der Erkenntnis und Weisheit verborgen. Das ist natürlich nichts, was ich sofort so greifen kann. Und wenn ich da im Glauben prüfe, dann kann ich nicht irgendein Gerät nehmen, denken wir mal ans Luftdruckmessen, wo ich auf dem Zettel natürlich feststellen kann, wie stark der Druck ist. So geht es im Glauben nicht. Und für viele ist in Christus sein leider eine Vokabel ohne Inhalt. Darum brauchen wir dies. Erst unsere Weisheit, unsere Gerechtigkeit, aber auch unsere Heiligung. Über Heiligung wird heute auch nicht mehr viel gesprochen. Konsequenzen, auf die ich noch hinweise. Aber Christus ist unsere Heiligung. Eine Heiligung im Sinne der eigenen Leistung wird genug verlangt. Und das ist auch eine Gefahr am Ende dieses Zeitalters. Schauen Sie mal, der gesamte Islam ist eine Gesetzesreligion. Was nehmen diese Menschen äußerlich auf sich? Jeden Tag. Wenn Sie an die Gebete denken oder an eine ganz bestimmte Fastenzeit. Und wir haben ein wunderbares Geschenk, Christus, unsere Heiligung. Und er ist auch unsere Erlösung, das meint unsere Vollendung. Das ist alles schon eine Tatsache. Liebe Brüder und Schwestern, Sie wissen, dass ich das immer wieder sage, aber wir können uns nicht genug sagen, dass wir uns dieser Tatsachen erinnern müssen, dass wir uns dessen bewusst sein müssen, denn wenn das nicht der Fall ist, geraten wir immer wieder in eigene Aktivitäten. Je mehr Sie in der Gemeinschaft mit Christus leben, umso mehr kommen Sie auch zur Ruhe und hören auf mit falschen Aktivitäten. Je weniger Sie diese Stellung kommen, achten Sie mal drauf, umso mehr wollen Sie irgendetwas Eigenes leisten und tun. Es gibt heute viele Aktivitäten. Aber ob alle Aktivitäten geistgewirkt sind, ist die Frage. Er ist uns gemacht zur Heiligung und zur Erlösung. Und noch einmal die Stelle aus Kolosser 2, Vers 10. Wir sind bereits in ihm zur Fülle gebracht. Das heißt, wir können vom Ziel her leben. Etwas Wunderbares. Vom Ziel her leben können heißt, ich bin eigentlich schon da. Fast so wie in diesem Märchen von dem Hasen und dem Igel. Was hat der Hase sich abgestrampelt und immer hieß am Ende der Igel, ich bin schon da. Wir sind schon da, wo andere heute gewaltige Anstrengungen machen. Da reisen Menschen, wer weiß wie weit, um durch irgendeinen gesegneten Prediger eine Handauflegung zu erfahren, um in die Ruhe einzugehen, voll Geistes zu werden, um umzufallen. Was sind das für eigenartige Dinge? Gang und gäbe, ich spreche immer wieder darüber, weil ich ständig damit konfrontiert werde. Und immer mehr Evangelikale fallen auf schwärmerische Ansätze herein. Bitte, ich bin einer, der den Heiligen Geist ernst nimmt, der auch alle Gaben, wie sie geschrieben sind, akzeptiert. Aber Gott muss es wirken und Gott muss geben. Was heute alles gemacht werden soll. Da verteilt selbst bei uns in einem Gebetskreis, wo ich jetzt war, jemand eine Einladung zu einem Jesusmarsch. Fast alle Gemeinden, Gemeinschaften machen mit. Kommt her, bringt Luftballons mit und wer weiß was. Das gibt wie ein Faschingszug. Meinen Sie wirklich, dass auf diesem Wege Frucht gewonnen wird? Gott kann sicher, er ist größer, auch da etwas wirken. Wenn wir wissen, dass wir in Jesus Christus zur Fülle gekommen sind, dann nehmen wir aus seiner Fülle Gnade um Gnade. Und Gnade ist immer ein Geschenk. Aber nehmen müssen wir schon. Und Glaube rechnet immer mit dem, was wir in Christus haben, was er getan hat und was er wirkt. Und wenn wir an die wunderbare Vollendung denken, wollen wir uns immer wieder sagen lassen, dass das, was noch sein wird, im Wesen schon vorhanden ist. So wie in einem Samenkorn alles vorhanden ist. So programmiert, dass Frucht daraus entsteht einmal. Es ist immer wieder ein Wunder, in der Natur wird uns das vorexerziert. Aber sehen Sie, es nützt ja doch auch nichts, wenn ich im Winter ein Samenkörnchen in die Erde lege und ein Feuer mache und meine, müsste schnell ein Baum daraus werden. Und so kommt mir das manchmal vor, wie man heute falsche Aktivitäten ansetzt, um irgendetwas zu produzieren. Da lese ich, dass jetzt von Berlin und London aus gewaltige Erweckungen sein werden. Die deutsche Nation und die englische werden die sein, die auf dem letzten Wege hin, ehe das Gottesreich kommt, die führenden Nationen sein werden. Wo steht sowas in der Bibel? Alles Verführung, damit der schmale Weg nur breiter wird. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Und wenn wir auch in Johannes 15 lesen, dass wir ohne ihn nichts tun können, aber wenn wir in ihm bleiben, sogar zu bitten vermögen, was wir wollen, ist das eine wunderbare Verheißung. Aber dann werden wir doch nicht, wer weiß was, an persönlichen Wünschen dem Herrn dauernd sagen, um uns nur zu befriedigen. Bleibet in ihm, ist auch ein Befehl, eine Aufforderung. Und darum geht es immer wieder. Dieses Bleiben in seiner Gemeinschaft, damit Frucht entsteht, nicht viele Aktivitäten. Bleiben in seiner Gemeinschaft, damit wir aus seiner Freudenquelle schöpfen können. Bleiben in ihm, damit der Friede Gottes ständig uns begleitet. Bleiben in ihm, damit wir von seiner Liebe empfangen. So wird Frucht des Geistes. Alles andere sind Werke, die werden einmal verbrennen. Bitte, ich sage mir das selber. Ich erkenne, wo die Gefahren sind, dass man sehr schnell im eigenen ist. Weil wir unser Bürgertum da droben haben, in ihm schon versetzt sind, dürfen wir dann damit rechnen, dass wenn der Herr sich offenbart nach Kolosser 3 oder wenn er kommt, um unseren nichtigen Leib zu verklären, dass das nur die Folge dieser herrlichen Stellung ist, die wir in Christus haben. Ich will es noch einmal drastisch sagen. Wenn ich Sie jetzt alle auffordern würde, nun kommen Sie doch bitte zu Buchs in den Saal. Dann würden Sie mich dumm angucken. Aber wie viele gehen von Textstellen der Evangelien aus, wo das volle Heil noch nicht verkündigt ist, und sagen, nun ringt, dass ihr voll Geistes werdet, bittet den Geist, dass er kommt. Und dabei ist der Geist Gottes seit Pfingsten da. Es geht darum, dass wir ihm endlich Raum geben. Wie viel Unglaube hinter all diesen falschen Gebeten steht, muss uns mal offenbar werden. Wir bitten und betteln, genauso, als ob wir noch vor der Tür stehen. Bruder Buch, macht uns doch endlich die Tür auf. Und dabei sitzen sie schon drin. Der Glaube stützt sich auf die Tatsache, auf das Vollendetsein in Christus. Ich möchte Ihnen das so ins Herz hineinbrennen mitgeben. Ich sage es mir immer wieder. Und liebe Brüder und Schwestern, es hat solche Konsequenzen, dass in Nöten, Anfechtungen, Gefahren, Schwierigkeiten, Leiden, diese Stellung bezogen werden muss. Und der Feind will uns aus dieser Stellung herauskatapultieren. Stimmt das? Dass wir nur wieder auf uns schauen. Ach, was sind wir doch für armselige Menschen. Und dann geht das Klagen und Murren los. Das war die Sünde Israels. Das ist uns zum Vorbilde ja geschrieben nach 1. Korinther Kapitel 10. Wenn der Christus seine Verheißungen der Gemeinde vermittelt, dann haben wir Teil an ihm und an seinem Leben. Und darf ich zum Schluss noch mal fragen, wenn wir dort oben hin versetzt sind. Wenn wir wissen, 1. Korinther 1,30 ist für uns, er ist unsere Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Was ist denn die Herrlichkeit dort oben, die dann nur offenbar wird, wenn wir ihn sehen werden? Wesensmäßig soll das schon unser Teil sein. Am besten machen Sie sich das mal klar an dem, was da oben nicht ist, wenn Sie dorthin versetzt sind, wenn Sie in Christus sind. Was ist denn da oben nicht? Keine Finsternis, keine Lüge, bitte? Keine Sünde, jawohl. Ja, kein Tod übrigens. All diese negativen Dinge sind da oben nicht. Wir werden zwar angefochten, bitte, ich verkündige nicht einen falschen Perfektionismus, aber uns muss das mal deutlich werden. Was ist denn aber da oben? Liebe, Friede Gottes, Freude, Gottes Herrlichkeit, die wir gar nicht beschreiben können, Macht und Kraft, dessen sollen wir teilhaftig werden. Ist das zu hoch? Da wollen wir nicht uns verhalten wie die Bettler. Es wäre eine falsche Demut. Wir sind, ich sage es nochmal, in ihm zur Fülle gebracht, freilich im Sinne eines Angeldes, dass das, was mit unserem sterblichen Leib zusammenhängt, noch in Zukunft vollendet werden muss. Und dass unsere Fehler und manche Dinge in unserem Leben noch ausgeschlagen werden müssen. Jawohl, wir sind noch nicht ohne Flecken und Runzeln am Ziel. Aber in der Stellung dürfen wir das im Glauben jetzt schon ergreifen. Und uns geschieht nach unserem Glauben, aber auch nach unseren Zweifeln. Prüft euch, ob ihr im Glauben steht, ob wir diese wesenhaften, herrlichen, gottgeschenkten Heilstatsachen annehmen. Und dann schauen wir nicht mehr auf die Erfahrung, sondern auf diese Tatsachen. Ich danke Gott, es ist geschehen. Das sagte Paulus angesichts eines schlimmen Zustandes. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen aus dem Leibe dieses Todes? Und dann heißt es, ich danke Gott, Gnade aber tut's. Und dann kann er in Römer 8 fortfahren, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind, also die nicht mehr nach dem Fleisch leben. In Christus, das ist wie eine Geheimformel, aber es ist nicht so, das wäre magisch. Aber es ist ein Geheimnis, das Gott uns aufschließen muss. Bitten Sie mal den Herrn darum, dass durch den Geist der Weisheit er uns das vertieft aufschließt. Da werden nicht die Massen diese Botschaft wollen, denn das setzt auch voraus, Kreuz und mitgestorben sein. Mitgestorben sein ist die Voraussetzung dafür, mit auferweckt und mit sitzen. Und welche Praxiskonsequenzen das hat, darüber werden wir morgen etwas hören. Ich will zum Abschluss aber noch im Sinne des Prüfens, wie wir im Glauben stehen, zwei Bibelstellen nennen. Das hängt nämlich mit diesem wunderbaren Sieg in Christus zusammen. Nämlich 1. Johannes 5, Vers 4. Ist jemand in Christus, darf er bezeugen, ich habe das jetzt vorweggenommen, dann ist der Glaube der Sieg, der die Welt überwunden hat. In Christus heißt im Glauben des Christus leben. Ist diese Verbform, ist Präsensform, das ist eine Tatsache. Es ist der Sieg, der die Welt überwunden hat und nicht irgendwann überwinden wird, im Glauben. Das haben wir in Christus. Und noch eine zweite Stelle aus Epheser Kapitel 6 im Zusammenhang mit der Waffenrüstung, da heißt ein Vers, wir sollen anlegen den Schild des Glaubens. Das ist der Langschild des Glaubens, mit dem wir auslöschen können einige feurige Pfeile. Alles steht da. Allerdings, wenn wir im Glauben immer wieder stehen, und das ist nichts anderes als in Christus zu sein. Christus ist der, der den Glauben in uns auswirkt, und dann dürfen wir in den Nöten, in den Schwierigkeiten, in den Anfechtungen des Lebens immer wieder Bewahrung erfahren. Möchte Gott uns schenken, dass wir unter diesen Aspekten auch der schaurigen äußeren Entwicklung, Chaos überall, die Menschen sehen nicht mehr klar, die Politiker sind ratlos. Darauf habe ich am Anfang hingewiesen, das ist die äußere Seite. Die innere, angesichts der Unsicherheit im Glauben, es wird uns so vieles angeboten, dass wir da fest im Glauben stehen, dass wir uns prüfen, nicht in psychologischer Weise, nicht mit menschlichen Mitteln, sondern dass der Geist Gottes uns zeigt, in Christus haben wir diese wunderbaren Heilstatsachen, auf die ich hingewiesen habe, mit Christus gekreuzigt, begraben, auferweckt, hineinversetzt in die himmlischen Örter. In ihm haben wir Teil an der wunderbaren göttlichen Natur, seines Wesens teilhaftig. Und wenn wir in ihm sind, und darüber werde ich morgen sprechen, dann ist auch Christus in uns. Auf Epheser 3 weise ich schon hin, Christus wohnt durch den Glauben in unseren Herzen. Wenn wir die Stellung in ihm haben, wohnt Christus in uns, sind wir auch in ihm. So wie wir hier im Element der Luft sind, ist auch die Luft durch das Atmen in uns. Ist das nicht eine wunderbare Geborgenheit? Wir in Christus, er in uns. Und so wie das Atmen uns so natürlich wird, sollte uns auch im geistlichen Bereich das in Christus sein, in ihm bleiben und er in uns sein, immer mehr zu einer guten Gewohnheit werden. Nicht zu einer falschen Tradition. Ach, ich muss mal wieder in die Stunde gehen. Ach, schade, ja, der Samstag, ich wollte ja eigentlich was anderes machen, dass ich da zu Buchs muss. Wäre eine schlimme Sache. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, nicht? Ich sehe, wie innerliche Anteilnahme da ist. So sind wir in Christus, in einem neuen Element, ich will es nochmal an diesem Bilde verdeutlichen, und er ist in uns. Und was das nun auch auslöst, das wollen wir morgen hören, Christus in uns, mit all diesen wunderbaren Konsequenzen. Ich denke, dass uns das Herz doch froh wird, wenn wir da das Wort Gottes vernehmen. Eine herrliche Verheißung, die wir für uns in Anspruch nehmen dürfen. Amen.